Zu. Nimmt er jetzt auf. Ja, zweiter Versuch. Prost, Klaus.
Zum Wohl. Wenn wir das ja öfter machen, ist leer.
Und Sie hören den Biertacher Podcast 198. Wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Es ist heute der 23. März 2015. Wir sind hier mit freundlicher Unterstützung von Jörg seiner Firma woodconic.com, der Internetagentur aus Österreich. Und mit unser ganz besonderer Dank gilt allen Leuten, die uns geflattert haben, namentlich Bernd Schlapsi und A. Juvo. Und so, alle, die uns anonym flattern.
Wie ist denn der Ladezustand?
Der Ladezustand ist diesmal gut. Also ich habe es vorher zusammengebracht, mit zwei nicht funktionierenden Batterien aufzunehmen. Und kaum hat der Klaus den Mund aufgemacht, hat das Mikrofon gesagt, goodbye. Derzeit sagt es ja noch nicht goodbye. Also
es
wir können ein bisschen
nicht
aufnehmen. Gut, Klaus, hast du, da du jetzt aufgenommen wirst, hast du etwas zu sagen oder ein Thema, das dir am Herzen liegt?
Nein, eigentlich nicht wirklich. Ich habe mir zwar jetzt einen neuen Film angeschaut vom Tarkovsky, im speziellen, was habe ich jetzt gesagt, wie hat er geheißen, Nostalgia.
Mhm.
Nur, ich glaube, den muss ich mir noch ein paar Mal öfter anschauen, weil das ist so der klassische Tarkovsky einfach.
Also auch eine Science-Fiction-Buchverfilmung.
Ich weiß nicht, was er da verfilmt hat.
Okay.
Auf jeden Fall, das ist sehr, sehr tiefgründig. Das ist, ja.
Und du kennst also dich noch nicht ganz aus.
Gegenüber Nostalgia ist Solaris leichte Kost.
Ah ja, alles klar, alles klar.
Den muss ich mir noch ein paar Mal anschauen, dann reden wir vielleicht mal drüber.
Okay, okay. Gut, ja, ich kann nur erzählen, ich war bei den Chemnitzer Linux-Tagen. Und bevor ich davon erzähle, noch eine kleine Meldung, die ich letztes Mal vergessen habe zu erwähnen. Das Open-Source-Spiel Zero AD, also Null im Jahre des Herrn Anno Domini, Zero AD, hat einen neuen Trailer herausgebracht von der allerneuesten Zero AD-Version. Zero AD ist ein freier Nachbau der Age of Empires-Spielereihe und funktioniert schon, ist schon seit einiger Zeit spielbar und die neue Engine hat jetzt halt noch bessere Effekte und das Ganze schaut noch edler aus und hat noch besseres User-Interface. Man kann noch leichter seine Truppen herumschieben. Es ist so eine Art historisch angehauchtes Realtime-Strategiespiel. Das
ich
war die Meldung.
Ich glaube nicht zu erinnern, dass ich da mal irgendwo was gelesen habe, aber nein, ich habe es nie gespielt.
Okay. Gut, ja. Ja, na, ist ganz nett. Also es hat auch so wie Civilization eine kleine Wikipedia eingebaut, so wo du ein bisschen über die Völker und Waffen der damaligen Zeit erfährst. Na gut, mangels Themen und mangels Leute, die da sind und etwas zu erzählen haben, breite ich mich jetzt aus über die Chemnitzer Linux-Tage, Hashtag CLT15, wo ich das Wochenende verbracht habe. Und zwar, ohne Harald. Der ist nämlich in der Früh vor der Abfahrt, hat er gesagt, er kann nicht mitfahren. Aber es war dort der Göster, der Florian, ich, der Ralf und der Chris und der Michael Ebner. Also wir waren zu siebt und eins der Sohn vom Göster.
Big Party.
Big Party, ja, sechs Erwachsene, ein Kind. Hingefahren mit dem Zug und zurück, also tagsüber mit dem Zug und zurückgefahren mit,
jetzt
mit dem Liegewagen.
Wie kommt man in Chemnitz ohne Dolmetscher aus?
Ach, das geht schon. Nein, es funktioniert.
Das halte ich für ein Gerücht, dass das geht.
Sie reden schon ein bisschen anders, also nicht so ganz Hochdeutsch, aber als Österreicher ist man das ja gewohnt, nicht ganz Hochdeutsch zu reden.
Nicht
also
ganz Hochdeutsch ist jetzt die Untertreibung des Jahres, aber okay.
Was uns eher aufgefallen ist, oder mir, ich rede jetzt immer von mir sicherheitshalber, ist eine gewisse, wie soll man sagen, in Österreich bin ich schon gewohnt, dass ich umgeben bin von einer servilen, fremdenverkehrsgeeichten Mentalität. Also wenn ich jetzt als Kunde einen Wunsch habe, dann denke ich, ich komme damit auch irgendwie durch. Und dort ist das anscheinend touristisch noch nicht so erschlossen. Also wir sind mehrmals mit einem Großraumtaxi gefahren, also mit einem 7-Personen. Transporter und haben gefragt, ja, können wir sie auch gleich buchen für nächsten Morgen oder so oder für die und die Zeit, wo wir sie wieder brauchen. Nö, da rufen sie in der Zentrale an, da schlafe ich ja.
Das geht in Sachsen gar nicht. Ich habe das damals erlebt, wie in Thüringen, der zwei Jahre gearbeitet hat.
Ja.
Da bin ich immer mit ein paar Kumpels kurz vor 10 in die Dorfkneipe gegangen und habe mir gedacht, okay, gehen wir mal schön gemütlich auf ein Bier. Ja, nee, wir machen jetzt zu, um 10 ist hier Sperrstunde.
Das haben wir auch erlebt. Wir wissen jetzt, wo der Arsch der Welt ganz genau liegt. Er liegt nicht nur in Chemnitz, sondern er liegt bei Chemnitz im Stadtteil Grünau. Da werden nachts die Gehsteige hochgeklappt.
Nee, das ist irgendwie so die Ostmentalität. Also, wobei ich muss sagen, das war damals so 92 bis 94 war ich da drüben. Also, da war die Mentalität schon noch deutlich stärker. Aber aus unserer Perspektive, um 10 irgendwo hinzugehen und zum Bier zu sagen, hey, bring mal ein paar Bier.
Und vielleicht noch was zu essen, ich habe Hunger jetzt auch gerade.
So auf die Art und ja, mal so, das geht gar nicht, wir machen also in einer Viertelstunde zu.
Genau, ja.
Weil man dachte, was passiert denn hier?
Ja, du bist einfach ein verwöhnter Spross der Konsumgesellschaft, ne? So schaut's aus.
Ja, aber ich mache es definitiv.
Ja. Ich muss sagen, ich war jetzt schon zum 4. oder zum 5. Mal in Chemnitz und über die Jahre schaut die Stadt jetzt auch immer bunter und frisch angestrichener aus. Also ich glaube, die hat schon schlechtere Zeiten erlebt gehabt. Also auch ja, dort dürfte es langsam bergauf gehen. Also,
das Problem ist nicht die Stadt, sondern die Leute.
Da haben wir jetzt zu wenig Interaktion mit Einheimischen gehabt, um dem wirklich auf den Grund gehen zu können. Ja, ich kann nur sagen, die Chemnitzer Linux-Tage, warum fahrt man überhaupt nach Chemnitz? Das liegt so ein bisschen weiter weg von Dresden. Warum fahrt man dorthin? Weil die einfach im deutschsprachigen Raum einen der besten Linux-Tage haben, wenn nicht den besten, und zwar den besten Linux-Tag, was die Community betrifft. Also da sind der findet immer statt in der Technischen Universität Chemnitz und da ist ein riesiger, wie soll ich sagen, du gehst hinein, ein riesiges Parterre. Und dort sind halt ganz viele Standeln aufgebaut, mehrere Dutzend. Und jede Linux-Distro, die auf sich hält, jede Firma, die dort auf sich hält, jede Community, die auf sich hält, hat dort einen Tisch mit einem Plakat. Und wir waren eben dort von OS Domotics.
Und warum war da kein Tisch vom Biertaucher-Podcast?
Ja, weil der aktive Teil vom Biertaucher-Podcast, mit dem du gerade sprichst, war halt schon offiziell eingeteilt für den OS Domotics-Tisch. Und außerdem habe ich einen Kinderworkshop dort gehalten, den ganzen Sonntagnachmittag. Also ich hatte sozusagen nicht die Kapazität, aber wäre eigentlich eine gute Idee, mal einen offiziellen Biertaucher-Podcast-Tisch zu machen.
Ja, wird ja wahrscheinlich einer den Welt kosten.
Nein, eigentlich gar nicht, weil die Community-Tische sind gratis.
Ah ja.
Das ist das Coole.
Das ist allerdings sehr cool, wenn sie den Chemnitz so weiterbringen.
Ja, und was auch sehr cool ist, wenn du dort dich irgendwie beteiligst, also als Helfer registrierst oder eben einen Tisch hast oder einen Vortrag hast, dann kommst du in eine höhere Kaste bei der Anmeldung. Also ich glaube, du kriegst sogar ein anders gefärbtes Namensschildchen. Und damit hast du dann Zugriff auf den VIP-Raum. Und das ist total wichtig, im VIP-Raum zu sein, weil, wie soll ich das sagen, das ist sozusagen die Belohnung für die ganzen ehrenamtlichen Helfer und Mitwirkenden, ist, dass du wenn du jetzt einen Hunger hast, ja, kriegst du zwar dasselbe Mittagessen wie alle anderen, aber du musst nichts dafür zahlen, du kriegst Essensmarken. Aber wenn du jetzt nach der Hauptmahlzeit oder vor der Hauptmahlzeit oder irgendwie mittendrin an Lust auf einen Schokoriegel oder auf eine Brötchen oder auf sonst irgendetwas hast, gehst du in den abgesonderten VIP-Raum, das ist einfach ein ganz normaler Raum, und da ist ständig, sind drei Leute beschäftigt, nur ständig ein Buffet am Laufen zu halten. Und das ist einfach sehr...
Das
Schokobuffet. Aber da gibt es auch so Rollmöpse und Schmalzbrote und Brötchen mit Gurken und Schinken, aber du kommst halt ständig so vor wie bei einem gut liebevoll gemachten Buffet und ja, und das ist halt schön, also wann immer du von vielen Reden durstig bist oder von vielen Herumgehen müde, ziehst du dich dort zurück und denkst dir, ja, das haben andere nicht, das haben nur wir Mitwirkende.
Oder vom Trinken durstig werden.
Genau. Und was auch sonst sehr schön ist am Chemnitzer Linux-Tag, sie haben das findet Samstag und Sonntag statt. Am Samstagabend gibt es eine Abendveranstaltung, die kannst du dir kaufen, also auch als Normalsterblicher darfst du dir sozusagen eine Eintrittskarte kaufen, mit der du reinkommst. Und soweit ich das kapiert habe, als Mitwirkender hast du das auch dabei. Und das ist dann ein sehr schönes Dinner. Also es gibt so ein Catering und du hast halt Getränke und Essen, so oft du magst. Ja, ich meine, man sollte jetzt nicht wegen dem Essen auf einen Linux-Tag fahren, aber das Schöne ist, du tust ja nicht alleine und einsam dort essen und trinken, sondern da laufen dann halt lauter Leute herum, die du lange nicht mehr gesehen hast und von anderen coolen Projekten, und dann kannst du halt dich mit denen amüsieren und essen und trinken und tratschen, und nachher gibt es dann sogar noch so danach Partys, aber wir waren dann zu müde, also wir sind relativ bald gegangen. Aber es ist wirklich von den Linux-Tagen ein sehr empfehlenswerter und durchaus eine Reise wert. Ich bin ja schon mehrmals dort gewesen. Ich würde auch empfehlen, wenn man nur Besucher ist, hingehen. Aber ganz speziell würde ich empfehlen, sich einzutragen als Helfer. Das
Ich würde mal sagen, du konzentrierst dich auf das wesentliche Event des Jahres. Na, der C3.
Ah, okay, ja, dort muss ich auch sein, haben mir schon mehrere Leute gesagt.
Ja, nachdem sich die Erkenntnis bei dir inzwischen auch langsam manifestiert hat,
genau, ja.
Habe ich doch Hoffnung, dass du es dieses Jahr dann vielleicht mal schaffen wirst.
Ich war ja schon einmal auf einem C3, so ist ja nicht. Ja.
Auf welchen denn?
In Berlin war das noch. Habe sogar in einem Podcast berichtet.
Ich bin echt seit 2 oder 3 Jahren in Hamburg.
Ja, es war vor 4 Jahren oder 3 Jahren oder so. Okay, was kann ich vom Chemnitzer Linux Tag sagen? Also es waren sehr viele Community-Stände dort und auch natürlich sehr viele Vorträge. Ich glaube sechs Vorträge parallel. Es waren mindestens 6 Hörsäle voll. Und dazu haben sie insgesamt 3 Räume gehabt, wo es ein Programm für Kinder gegeben hat. Also 2 sozusagen, wo man sich anmelden konnte und ein Kinderraum, wo Kinder einfach so hingehen konnten. Und das war jetzt nicht eine Spielecke, wo Holzspielzeug herumliegt, sondern wirklich, wo Raspberry Pis aufgebaut waren, wo Tische zum Löten aufgebaut waren, Vortrag, Videoschnitt, also Workshop für Kinder, Videoschnitt für Kinder, Programmieren für Kinder. Also es wurde wirklich etwas geboten. Und wie gesagt, für Erwachsene auch mindestens 6 Vorträge parallel zu allen möglichen Themen. Ja, du kannst sowieso nicht alle gehen, aber du kannst ja dann so eine App downloaden oder das kleine Programmheftchen eben durchblättern und dann findest du was. Ich muss sagen, ich habe sogar geschafft, einen Vortrag komplett anzuschauen und mich in 2 hineinzusetzen eine Zeit lang. Und das war sehr nett, denn einen Vortrag hat nämlich der Sven Guckes gehalten, der auch schon öfter im Podcast war. Und da er hat jetzt ein neues Projekt ausgetüftelt, das heißt Serviette. Ein kleiner lokaler Server, der Internetdienste wie Chat, IRC-Chat oder Wikis oder Textpads lokal verfügbar macht für Veranstaltungen, wo irgendwie keine gescheite Internetanbindung zur Verfügung steht.
Interessant.
Also er meint so Keysigning-Partys oder überhaupt Konferenzen-Partys.
Ich meine, ich finde es ja schon mal beeindruckend, dass Sven Guckes was anderes wie Shell macht.
Ja, natürlich, alle diese Services waren, glaube ich, über die Shell erreichbar.
Aber die Idee, sowas einfach zentral für Veranstaltungen zu machen, ist sicher nicht das Dümmste.
Ja, und das war sehr lustig, er hat dann auch gesagt, ja, und er tut die ganzen Sourcen ins Netz und wie man das macht und so, und sie haben da experimentiert, aber was er eigentlich will, ist, dass jemand eine Firma aufmacht und das dann gewerblich aufzieht, weil er möchte sich so eine Serviette mieten, so einen Server, er möchte das eigentlich gar nicht selber machen. Und er ist natürlich auch nicht der Typ, der selber so eine Firma aufmacht. Er will, dass die Community das für ihn erledigt.
Ja, jeder, der ihn kennt, versteht das total.
Sven hat eine Aversion gegen Geldverdienern. Er möchte lieber andere reich machen.
Das vielleicht nicht, aber das ist so die klassische Aussage. Ich glaube, das passt ganz gut zu ihm.
Ja, und das war sehr nett. Und dann andere Vorträge habe ich nicht zur Gänze miterlebt, kann deshalb nicht so viel sagen. Aber nur jetzt, warum auf Linux-Tage geht, ich habe dann halt bei einem Vortrag, wo ich gesessen bin, hat am Schluss einer eine Frage gestellt und aufgrund der Frage habe ich kapiert, dass der eigentlich so tickt wie ich und mich halt nachher gleich mit ihm unterhalten und also gute Kontakte rausgekriegt. Das ist sehr nett und sonst, ich habe jetzt einen Banana Pi, wo OnCloud läuft, habe ein Problem damit gehabt, bin gleich zum OnCloud-Stand marschiert, die haben natürlich einen Tisch gehabt und dort hat mir gleich einer eine Lösung wirklich vordemonstriert, also besser geht's nicht.
Also sprich, du hast ihm das Root-Passwort gegeben oder er hat das mal kurz...
Nein, er hat es mir an seiner Installation gezeigt. Ich hatte meinen Banana Pi nicht mit.
Ja, aber er läuft gerade.
Derzeit läuft er gerade wieder nicht, weil ich ein Konfigurationsproblem habe. Aber andere Sache.
Ja, vernünftige Distribution verwenden.
Ja.
Nein, lassen wir das Thema, das ist doch etwas mehr als abendfüllend.
Und sonst hatte ich etwas sehr Cooles, nämlich den Michael Ebner, der war dabei und der ist ja Videokamera-Freak und hat ganz viele ganz super teure und coole Kameras und Mikrofone und der hat dann mit mir zusammen einige Sternler interviewt und nicht so wie sonst immer, dass das Mikrofon nicht gescheit funktioniert oder ich an sonstigen technischen Sachen scheitere, sondern er hat sich um die Technik gekümmert und ich hatte wirklich ein Funkmikrofon und war auch selber verkabelt. Also mein Sound wurde aufgenommen und ich hatte ein Mikrofon in der Hand und wurde gefilmt. Also ganz toll. Ich hoffe, dass ich es schaffe, alle diese Filme auf YouTube zu stellen und einzubinden. Und ein Film würde dich, Klaus, sehr interessieren. Den haben wir nämlich extra für dich gedreht. Da ging es um Yasi, die Suchmaschine.
Du hast extra einen Film für mich gedreht.
Wir haben extra einen Film für dich gedreht.
Ey, ich bin total beeindruckt.
Du musst jetzt YouTube gucken, also sobald ich es online habe.
Ja, sobald es wieder vernünftig funktioniert. Wie vorhin schon erwähnt, hat mein Modem da wohl im Moment ein kleines Problem mit mir oder ich mit ihm oder wie auch immer. Ja, muss man mal schauen. Derzeit war es bisher in der Historie mein absolutes Lieblingsmodem, weil das kann eigentlich alles, was ich will. Und das ist eigentlich für Modem vollkommen unmöglich. Aber ja, sehr seltsame Fehlermeldungen. Was heißt Fehlermeldungen? Eigentlich kommt da mal Fehlermeldung, sondern es mag mich einfach nicht. Hm. Vielleicht, weil ich so etwas gequält habe mit der YASI-Installation.
Ja, werden wir sehen. Wie gesagt, ich werde versuchen, von den Videos den Audio zu extrahieren, sonst verlinke ich sie einfach in den Shownotes. Das heißt, möglicherweise hören Sie im Anschluss an diesen Podcast noch die Audiospur von den diversen Interviews.
Ja, das wäre doch eine gute Gelegenheit, endlich einmal einen vernünftigen Video-Channel auf YouTube dafür zu machen.
Der Bierdacher-Channel, meinst du, oder was?
Ja.
Ja, den gibt's ja.
Nur als reines Audio.
Nein, ab und zu lade ich auch Videofilme rauf.
Achso, okay, gut.
Aber ich habe derzeit weniges. Hängt auch damit zusammen, dass der Gregor sich nicht gern filmen lassen will. So.
Nicht nur der Gregor.
Genau, ja. Also ich bin da umgeben von Nerds, die zwar gerne was reden, aber sich nicht unbedingt dabei filmen lassen wollen.
Tja, so ist das. Vielleicht achtest du deine Privatsphäre einfach nicht genug.
Wahrscheinlich. Na gut. Klaus, hast du noch was?
Nein, wie gesagt, also ich habe so eigentlich nichts. Ich stehe heute nur für blöde Kommentare zur Verfügung.
Okay, dann wünsche ich viel Spaß. Also entweder bitte jetzt die Shownotes angucken und dort auf die diversen YouTube-Videos klicken, die ich verlinken werde. Oder wenn Sie jetzt merken an Ihrer Anzeige, dass der Podcast noch weiterläuft, freuen Sie sich an Interviews über unter anderem YASI, Texte eintippen, gemeinschaftlich E-Books erstellen, Jugendhakt Chemnitz, und noch einige LaTeX und noch einige andere Projekte, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Ich glaube TechKids e.V. Okay, viel Spaß und sonst nächste Woche wieder hier in der Westbahnstraße 35a. Wenn Sie uns besuchen wollen, ich würde mich sehr freuen. Da geht es nämlich dann um den Biertaucher Podcast 199.
Ja. Und was machen wir zum 200?
Da gehen wir höchstwahrscheinlich schon ins alte AKH, wenn das Wetter schön ist. Und sonst feiern wir halt hier in der Zypresse. Und ich hoffe, da kommen ein bisschen mehr Leute.
Na, dann schauen wir mal, was dann passieren wird.
Na gut, dann bis dann und ciao.
Ciao.
So, 70. Hallo. Kannst du mir über dein Projekt Eagle Mode erzählen? Was machst du hier?
Ja, in Eagle Mode geht es um zoombare Benutzeroberflächen.
Für Linux.
Für Linux und auch für andere Betriebssysteme, aber primär für Linux.
Ja. Das ist ein Open-Source-Projekt?
Das ist ein Open-Source-Projekt.
Und das ist nicht deine Firma, also du machst das einfach aus Spaß?
Ja, genau. Ich mache es privat aus Spaß, kann man sagen.
Das heißt, tagsüber arbeitest du und abends kommst du heim und
anstatt schon. Nicht unbedingt abends, am Wochenende oder an freien Tagen mal.
Kriegst du deine Zeit?
Mhm.
Ist das Projekt, besteht das nur aus dir oder bist du Teil eines großen internationalen Projekts mit tausenden Mitwirkenden in aller Welt?
Nee, ich mache das alleine, ja.
Okay. Also du hast noch keine Mitstreiter sozusagen rekrutieren können. Mhm. Und wie kommt man auf die Idee, ein Zoomable User Interface zu machen?
Ja, das eigentliche Ziel war, einen Dateimanager für Eagle Mode für Linux zu entwickeln. Ja. Der eben möglichst konfigurierbar ist. Was es damals dort gab für Linux, hat mir nicht gefallen. Und ja, ich habe eben überlegt, wie kann ich sowas möglichst einfach machen und bin dann eben auf die Idee gekommen, alles in einer View zu programmieren, nicht mit mehreren Views für
also
Baum.
Also den kompletten Liste. Baum sozusagen, ja. Das komplette System vom Root bis zu einem letzten Unterverzeichnis in einem riesigen Bild.
Genau.
Und in das zoomst du dann hinein.
Ja, genau. So ist die Idee dann langsam nach und nach entstanden.
Und da hat es schon etwas gegeben oder da hat es schon keine Ahnung, Vorläuferprojekte gegeben?
Also ich wusste nicht, dass es sowas schon gab. Es gab schon Menschen, die diese Zoomable User Interfaces in Anführungsstrichen erfunden haben, aber das habe ich nicht gewusst. Nee.
Und du hast es noch einmal erfunden?
Ja, das kann man sagen.
Und nachher hast du dann sozusagen ein bisschen auf die Werke von anderen zurückgreifen können oder auf Forschung von denen oder
eigentlich
würde ich
nicht,
alles
nee,
selber
nee,
gemacht?
Ja.
Okay. Und wie weit ist es jetzt schon? Kann ich mir das schon unter Linux installieren?
Das kann man sich unter Linux installieren. Und
welches Paket muss ich da anwenden?
Es gibt verschiedene Installationspakete für verschiedene Linux-Distributionen. Also ein Debian-Paket für Debian und ja. Ubuntu, es gibt ein RPM-Paket für...
Aber was ist der Paketname oder der Projektname, nach dem ich suchen muss in meiner...
In den Repositories der Distribution findet man es eigentlich normalerweise nicht, sondern man muss auf die Homepage von Eagle Mode gehen und dort auf die Download-Seite.
Und dann lade ich mir ein Dev-Paket dort hinunter, das ich
lokal installiere. Genau, so ist es ja.
Und dann muss ich das noch einmal durch einen, wenn ich es jetzt installiert habe, muss ich das noch einmal auf meinem Linux-Bildschirm sozusagen aktivieren wie ein Programm oder wie einen Service?
Das wird wie ein ganz normales Programm gestartet. Okay. Man findet dann irgendwo in dem Startmenü eben das Icon für Eagle Mode, worüber man es starten kann. Und dann scheint es erstmal als Fenster und man kann eben auch dann einen Vollbildmodus aktivieren, wenn man möchte. Aber zum Dateienmanagen braucht man in der Regel auch mehrere Fenster, wenn man an verschiedenen Orten gleichzeitig arbeiten will. Ja, und so...
Was ist dann der Anwendungsfall? Dann mache ich mir mehrere Eagle Mode Fenster auf? Oder?
Ja, so wie man mit einem klassischen Dateimanager auch arbeitet.
Okay, okay.
Ich will von Verzeichnis A nach B etwas kopieren, mache ich für jedes Verzeichnis.
Du hast dann eigentlich auf deinem Desktop, Ubuntu Desktop oder was immer, hast du dann mehrere Fenster offen und jedes von denen ist Zumba?
Ja, genau.
Okay. Und könnte ich das, oder ist das dein Ziel, das sozusagen zu integrieren in das in einen Linux Desktop direkt? Also dass ich von Haus aus...
Das ist von Haus aus, da ist das grundsätzlich, es wäre natürlich denkbar, auch andere Teile des Linux, sagen wir mal, als Zoomable User Interface zu machen, eben das Startmenü oder die Taskleiste und solche Dinge. Mag eines Tages kommen, ist aber erstmal nicht das primäre Ziel.
Also dein Ziel ist nach wie vor, die Dateien im Manager
erstmal
managable das, zu machen?
Genau, oder? Ja. Okay. Und eben einfach auch der Ausbau dieser C++-API, die dahinter steckt, die es überhaupt erst ermöglicht, eben zoombare Benutzeroberflächen zu realisieren. Die möchte ich weiter ausbauen. Ja, in der Hoffnung, dass das auch mal
vielleicht
dann...
Vielleicht tut dann jemand anderer, damit es
vorhergesehen
ist. Und benutzt du jetzt deine eigenen Dateimanager schon für die tägliche Arbeit?
Ja, ja.
Und kannst du sagen, wie ist da jetzt der Unterschied gegenüber früher, wenn du einen klassischen Zwei-Panel-Dateimanager oder einfach nur diese Ordnerstruktur
ich empfinde es schon als einen großen Vorteil und mag eigentlich keinen Computer mehr ohne Eagle Mode bedienen.
Okay, ja. Und hast du andere schon vom Benutzerinterface überzeugen können? Also hast du mal gesagt, schau mal, ich probiere das mal. Wie
ja, es ist sehr schwierig. Es wird von vielen Menschen man muss sich erst schon sehr dran gewöhnen und sich einüben. Ja. Und deswegen gibt es wohl auch nur wenige User weltweit, die das tatsächlich auch professionell einsetzen, weil es eben so ungewöhnlich ist. Viele verstehen erst, wenn sie es sehen, verstehen erstmal überhaupt gar nicht, worum es geht und verstehen auch nicht, dass man damit überhaupt was Sinnvolles machen kann. Das ist so die Hürde erstmal eigentlich.
Und das Ganze ist aber derzeit noch zweidimensional. Also du denkst noch nicht an so eine dreidimensionale Ordnerstruktur. Oder
nein.
Wo du dann so drehst und schwenkst.
Ja, das ist auch eigentlich erstmal gar nicht vorgesehen.
Ja. Okay. Gibt es eine Mailingliste für User, also die das jetzt nicht mit installieren wollen, sondern einfach nur bedienen und das sozusagen End-User-Tipps austauschen?
Es gibt ein Forum, das man auch über die Homepage erreicht. Dort kann man einfach Fragen stellen oder sich äußern, wie man möchte.
Und kannst du persönlich sagen, abgesehen davon, dass das jetzt eher wahrscheinlich deinen Wünschen entspricht, wie ein Dateimanager ausschauen und sich anfühlen soll, was ist der größte Vorteil, wenn man sich damit vertraut gemacht hat und den Eagle Mode verwendet? Findest du jetzt mal schneller oder hat man ein schöneres Erlebnis? Oder?
Nein, man hat einfach sehr gute Übersichten. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Paket auspackt, mit wo viele, viele Dateien drin sind, typisch ist irgendein Source-Paket, ein Kernel oder sowas, dann kann man eben durch dieses Umherzoomen und Scrollen sehr schnell sich einen Überblick verschaffen, wo ist überhaupt was drin, in welches Verzeichnis muss ich überhaupt erst rein. Man hat einfach gute Übersicht.
Also du weißt eigentlich besser, wie deine Pakete funktionieren und wie die ausschaut. Okay. Ja. Gut. Wie kann man dir am meisten Freude machen? Hast du einen Flutter-Button auf deiner Homepage oder freust du dich über... Leute, die mitwirken und sagen, ich will programmieren, welche Programmiersprache sollte man da können?
Ich würde mich schon freuen, wenn einfach Menschen dieses Projekt benutzen.
Ja.
Vielleicht auch, wenn sich mal jemand findet, der auch was damit entwickelt.
Also einfach mal hinschauen und downloaden und schreiben, war toll oder so. Okay, ja, danke sehr.
Gern.
Gut. Fertig.
Hallo.
Kannst du mir über Yassi erzählen?
ja, das Projekt?
Wir haben eine Suchmaschinen-Software gemacht, eine Software für das eigene Suchportal.
Okay. Das heißt, du bist dein eigenes Google?
Dann, ja. Der Rechner, auf dem es läuft,
ja,
hat dann eine Suchmaschinen-Software, auf dem man einen Suchschlitz hat. Und das macht man für sich selber und man kann das für andere Leute machen. Und die Grundidee war, dass solche Suchmaschinenportale, wenn sie effizient sein sollen, eine verteilte Architektur haben sollten.
Das heißt, und nicht dein Rechner hat das ganze Internet auf seiner Festplatte.
Naja, das würde ja nicht gehen. Das würde nicht gehen.
Aber Google kann das doch irgendwie.
Google ist auch eine verteilte Suchmaschine, nur dass die verteilten Instanzen an einem Ort sind, nämlich in einem Datacenter. Und bei uns ist es eine verteilte Suchmaschine, bei denen die Instanzen in den Wohnzimmern und Arbeitszimmern der Menschen, die es benutzen, sind.
Das heißt, keine juristische Person hat den Zugriff auf die ganze Ergebnisse eurer Suchmaschinen, weil das sich auf mehrere Leute verteilt.
Naja gut, wenn es eine juristische Person gibt, die eine JAS-Instanz laufen lässt, dann gibt es eine juristische Person, die einen Zugriff hat.
Aber nur
aber
der,
nein, es gibt keine globale Kontrolle über das Netz und jeder kann Inhalte hinzufügen und jeder kann in seinem eigenen Peer Daten löschen. Die gehen aber dann nicht global verloren.
Das heißt, wenn ich irgendwann meine Konkurrenz zum Beispiel nicht mag, dann könnte ich die aus meinen Yandex-Server raus. Die gibt es dann nicht mehr.
Ja, um die Balance zu haben zwischen der Freiheit, dass jeder was hinzutun kann, muss es natürlich auch die Möglichkeit geben, dass jeder seinen Stall sauber halten kann, aber das nicht den anderen aufzwingen kann.
Okay, das heißt, ich kann meine Suchergebnisse filtern, also ich kann meine eigene Zensurbehörde aufbauen für meinen Server.
Ja, also in diesem Fall würde ich das nicht Zensur nennen, sondern Hygiene.
Hygiene, ja. Und diesen Service könnte ich dann wieder anderen Leuten anbieten. Wenn ich sagen, verwendet meine Suchmaschine, dann kriegt ihr nur die von mir gefilterten Suchergebnisse.
Das kann man machen. Man kann es natürlich auf seinem eigenen Rechner haben daheim, aber man kann es auch auf einen Root-Server laden und dann eine Adresse bekannt geben. Dann kann jeder das benutzen. Und man kann natürlich auch das Peer-to-Peer-Netz abschalten. Man kann sagen, das interessiert mich jetzt nicht, was die anderen machen. Das interessiert mich schon, aber in diesem Fall möchte ich eine Spezialsuchmaschine machen für einen bestimmten Ausbildungszweck, für ein bestimmtes Hobby oder ein Themengebiet, eine Linux-Suchmaschine.
Und die ist dann halt ganz gut auch für diesen speziellen Zweck, weil da wahrscheinlich ein Mensch dahinter steht und auch ein bisschen...
Genau, das muss man natürlich dann moderieren. Im Suchergebnis ist nur das drin, was man mal hineingetan hat. Und das macht man mit Hilfe eines Webcrawlers.
Ja.
Die meisten Menschen wissen nicht, wie das jetzt funktioniert, dass die Suchmaschine das jetzt weiß, dass es diese Inhalte gibt. Es funktioniert ja halt so, erst müssen alle Webseiten geladen werden, dann muss der reine Text raus extrahiert werden, dann wird das verschlagwortet, das macht die Indexierung, und dann gibt es ein Suchinterface, das wiederum Eigenschaften wie Ranking und...
Also eigentlich wird hier eine Datenbank gefüttert mit Webseiten.
Genau.
Und die dann gepflegt halt.
Ja.
Und dieser Webcrawler, wie kann ich mir das vorstellen, der tut irgendwelche gültigen IP-Adressen einfach so aufs Geratewohl ansurfen oder ist der ein bisschen more sophisticated?
Nein, das geht sehr viel direkter und zielgerichteter. Es geht nicht um IP-Adressen, sondern man nennt einfach eine Webseite.
Okay, ja. Also meine Firma zum Beispiel, springprogrammieren.at, die könnte ich dort eingeben als Startpunkt.
Der Startpunkt ist eine URL, irgendeine.
Ja.
Und dann muss man sagen, der Crawler lädt die Seite, findet alle Links dort drin, lädt diese auch, findet darin wieder.
Aber er findet jetzt nur die Links, die von meiner Seite woanders hingehen. Er findet nicht Seiten, die zu mir gelinkt haben.
Ja, das ist schwierig. Weil wie kann man die alle finden? Man müsste dann eine sehr große Menge von Webseiten abgrasen,
müsste das ganze Internet haben,
um wieder die Backlinks zu bekommen. Ja, also der Crawler lädt also sehr viele Seiten dadurch.
Ja.
Man muss ihn beschränken. Man muss ihm sagen, wann soll er denn aufhören damit?
Also nach wie vielen Ebenen? Sozusagen.
Das ist eine Möglichkeit zu beschränken. Die andere Möglichkeit ist zu beschränken, dass man sagt, bleib bitte einfach nur auf der Domäne.
Oder bleib nur in Österreich oder nur in Deutschland jetzt.
Ja, aber der einfachste Fall ist, dass du deine eigene Webseite hast und dann sagst du, bitte bleib genau auf dieser Domäne.
Okay, das heißt, er crawlt eigentlich nur meine eigene Webseite und mit allen ihren Subseiten. Aber wenn ich jetzt irgendeine verwaiste Seite habe, in einem Wiki zum Beispiel, auf die ich selber nie gelinkt habe, dann findet er die nicht, oder?
Ja, die ist man könnte sie verwaisten nennen. Also alles, was nicht verlinkt ist, kann der Crawler natürlich nicht kennen.
Ja.
Es gibt eine andere Herangehensweise, sowas publik zu machen, das sind Sitemaps.
Okay.
Das ist ein Standard, die man in der Robots.txt nennt. Und Jassi kennt das Robots.txt-Protokoll und hält sich daran, ist höflich zum Webserver, greift nicht so schnell zu und bietet bei einem Crawlstart an, dass man die Sitemap als Linkliste benutzt, die zu laden ist. Also dann geht der Crawler nicht hin und wandert entlang der Links, sondern lädt nur alle Dokumente, die in der Sitemap drin sind.
Das muss jetzt aber der Webseitenbesitzer sozusagen enablen.
Ja, diese es wird enabled, indem man sie reinstellt.
Ja. Das ist aber könnte ich nicht da irgendwie aus Unfähigkeit oder Bosheit eine irreführende Sitemap hineinstellen?
Man kann natürlich Links reinmachen, die zu keinem Ziel führen.
Oder meine Webseite so schnell ändern und das dann auf der Sitemap irgendwie nicht synchron halten. Würde das auch funktionieren?
Das sind einfach verschiedene Herangehensweisen, um die Daten in den Index zu bekommen. Entweder man nimmt den Crawler oder man nimmt die Sitemap. Ja. Es gibt auch noch andere Varianten, Linklisten. Also der typische Fall für ein eigenes Suchportal, jetzt nicht ein P2P-Netz, sondern für so eine Themensuche ist, dass du sagst, ja, ich habe hier fünf Sachen, ja, ich habe meistens für ein Projekt ein Wiki, ein Forum, statische Webseiten, vielleicht ein Download-Bereich.
Vielleicht noch ein IRC-Channel.
Und der Entwicklungsbereich, wo die Git-Sachen sind und so. Ja, und dann nimmt man diese fünf URLs, macht die als Startpunkt.
Und von dort crawlt er.
Noch die Option an, auf die Domäne beschränken.
Okay, dass er nicht überall hingeht, ja.
Und dann hat man alle Projektseiten in seinem eigenen Index drin.
Die verlinkt wurden von
ihm. Von dort erreichbar sind.
Ja, ja.
Und wenn man nicht ganz viel Mist baut, dann ist es so.
Ja. Okay.
Man kann natürlich damit auch ein bisschen Suchmaschinenoptimierung machen für die eigenen Homepages. Denn dabei werden manchmal offenbar, dass es tote Links gibt. Ja, du hast mal eine Seite gehabt, hast sie weggemacht, aber es existieren noch Links. Das zeigt dir dann der Crawler. Mhm. Es gibt so eine Übersicht, wo man eine Indexansicht hat, die aussieht wie eine virtuelle Blick aufs Filesystem, wenn es eins gäbe, das diese Webseiten hostet. Und da ist dann in Rot markiert, hier konnte der Link nicht aufgelöst werden. Da kann es auch einen Grund geben, dass es ein Timeout gab, aber meistens ist es ein toter Link.
Für deine tägliche Arbeit oder für dein tägliches Leben sozusagen, verwendest du da deine eigene Suchmaschine, deine Yandex, oder gehst du manchmal fremd,
Ich benutze
Suchmaschinen großer Hersteller.
Ich benutze ganz viele, ich benutze natürlich Yassi, ich benutze auch Google. Google hat einen hervorragenden Dienst und das lässt sich überhaupt gar nicht irgendwie ersetzen durch Konkurrenten, die nicht diese Datenmenge
haben. Ja.
Die Datenmenge macht diese Portale so stark und macht es fast unmöglich, dass man sagt, der Markt entscheidet es. Man könnte jetzt eine viel bessere Software machen. Ja? Und trotzdem könnte es nicht besser sein, weil sie nicht diese Datenmenge hat.
Also die Marktmacht von Google entsteht dadurch, dass alle diese nicht denkenden Leute, die Google benutzen, die mit ihren Daten füttern eigentlich.
Ja, natürlich auch. Also schon allein der Begriff Suchmaschinenoptimierer gibt es ja gar nicht. Das sind alles Google-Optimierer. Dieser Begriff Suchmaschinenoptimierer stammt aus einer Zeit, wo es tatsächlich so viel gab, wo es noch Suchmaschinen gab. Wir haben eine generelle Idee, wie gut Webseiten gepflegt werden können. Und Suchmaschinenoptimierer jetzt haben ganz viel im Sinn, wie Google funktioniert und machen eine Google-Optimierung. Also das ist ein schönes Wort, das eine alte Zeit beschreibt, aber jetzt ist es halt so.
Aber noch einmal zu Yassi. Warum verwendest du selber Yassi? Also wenn Google manchmal die schnelleren Ergebnisse oder die besseren liefern würde.
Ja, es gibt Features, die ich nicht so schnell bei Google auch rausbekomme.
Ja,
und wir können teilweise mehr. Wie zum Beispiel, dass jedes Suchergebnis ein Open Search Suchergebnis ist, ein XML-Format, das eine weitere von RSS ist. Und so kann ich dann jedes Suchergebnis als Newsfeed ausgeben lassen. Ich mache mir spezielle Suchportale für meine Arbeit, zum Beispiel eine Ausschreibungssuche.
Und die kannst du dann in einer Art Feedreader aktuell lesen?
Und in meiner eigenen Ausschreibungssuche, die zum Inhalt hat von Ausschreibungsportalen, die ich gecrawlt habe, da mache ich dann einen Suchbegriff rein, das mit meiner Arbeit zu tun hat und mit meinem Wunscharbeitsort zu tun hat. Und da kriege ich dann alle 3 Wochen mal einen Treffer.
Mhm.
Ja? Aber die gehen in meinen RSS-Feedreader und ich kriege dann Alerts.
Das heißt, du wirst eigentlich alarmiert, ohne dass du aktiv suchen musst.
Genau.
Du lässt suchen.
Und das ist halt das Tolle, wenn man so eine Suchmaschine in der Hand hat und kann damit arbeiten und dann kann man da neue Dienste draus basteln. Ja, und deswegen ist es ja wichtig, dass man mit sowas arbeiten kann. Das ist jetzt nur ein Beispiel.
Ja. Bist du? Okay, wir haben hier eine Frage von unserem Kameramann Michael. Und zwar, er hat eine Webseite, die überhaupt keinen externen Link hat. Die verlinkt nach gar nichts. Sagen wir, da ist nur ein Gedicht drauf. Wenn er die angibt jetzt beim Crawlen, wie findet die dann jemals andere Webseiten, die nicht auf seiner Domain liegen, wenn er die als Crawl-Startadresse angeben würde. Der Crawler wäre ja dann eingesperrt auf seiner Webseite, oder?
Ja, wenn der Crawler, man kann ja, wenn man den Crawler beschränkt auf die Domain, dann macht er das Gleiche, wie wenn kein Link nach außen geht. Aber ich glaube, die Frage geht in die Richtung, wie findet man seine Webseite, wenn das niemand reingetan hat? Also
wie findet man seine Seite, wenn keiner zu ihm verlinkt?
Genau. Also im Yassinetz, und hier ist so ein Bild davon, wenn noch nicht der Screenserver an ist, da sind halt im Monat 1500 Teilnehmer ungefähr. Die tun manchmal einen Crawlstart machen, der nicht beschränkt ist auf die Domäne.
Das heißt, die tippen wirklich selbst Webseiten hinein zum Teil?
Ja, die machen nur einen Start. Und wenn man, wenn man jetzt, wenn die Webseite verlinkt auf andere Webseiten, die verlinkt auch wieder auf andere Webseiten, es geht sehr stark in die Breite und man hat ganz schnell hunderte von verschiedenen Domänen rein. Und es ist sehr wild irgendwie. Man sieht, dass man nach zwei Schritten in die Tiefe schon irgendwie eine unglaubliche Menge von Webseiten drin hat. Und wenn du hoffst, dass deine Webseite drin ist, dann könnte es sein, dass irgendjemand dich mal verlinkt hat und so ein Crawler so wild umhergegangen ist, dass er dann bei dir gelandet ist. Ja, also es muss nicht jemand deine Webseite als Startpunkt mal eingegeben haben, sondern es kann über die Querverlinkung, über die Domain, irgendjemand mal dich verlinkt haben und jemand gecallt haben.
Also auch wenn er nirgends hin verlinkt ist, könnte jemand zu ihm verlinkt haben.
Es könnte, ja.
Oder eine Linkliste gepflegt haben per Hand, wo seine Adresse drin ist.
Ja, also...
Okay, und unser Kameramann fragt weiter, wo liegen jetzt die Datenbank mit den ganzen Suchergebnissen, wenn das jetzt irgendjemand anderer seine Seite gefunden hat?
Ja, wenn irgendein anderer den Crawler zufälligerweise auf seiner Seite war und hat die Seiten geladen, dann sind die zunächst bei dem im Index.
Nennen wir den Bob. Ja? Der Bob hat jetzt seine Seite gefunden.
Bob hat seine Seite gefunden, die sind... indexiert, sind in seinem Index drin.
Ja.
Nun ist das ja eine distributed Search Engine und es muss ja irgendwie alle anderen, die das erste Mal die Suchmaschine starten, wissen, dass wenn sie was von seiner Seite suchen und sowas ist im Suchindex drin, dass sie bei Bob gucken müssen. Und das geht nicht. Was muss man also machen, damit es überhaupt geht?
Sie müssen Bob.
Bob muss seine Daten verteilen an alle anderen.
Das ist so wie ein Torrent-Netzwerk. Also
ja, so in etwa. Und dazu gibt es eine mathematische Struktur und eine effiziente Speicherstruktur. Es gibt Hash-Tables für sowas. Mhm. Und in diesem Fall haben wir eine distributed Hash-Table. Das heißt, die Gemeinschaft aller Peers im Yassinetz bilden eine distributed Hash-Table. Und jeder, der gecrawlt hat und hat seine Seiten, hat neue Daten im Index, der fängt an, diese Sachen zu verteilen.
Also er füttert seine Datenbank sozusagen allen anderen, die mitmachen.
Genau. Und er macht das mit Redundanzen, denn es kann ja sein, dass der andere mal abschaltet.
Ja.
Oder er schläft im gleichen Raum, wo der Rechner steht und macht den nachts aus und macht den morgens wieder an und dann ist er halt zu der Zeit weg. Es besteht, also die Frage ist, wie groß muss die Redundanz sein, dass es da nicht weggeht? Und die Redundanz ist momentan 3. Wenn alle 3 weg sind, ist der Index weg.
Aber im Prinzip wird jedes Ergebnis dreifach gespeichert.
Genau, vierfach.
Vierfach. Bob und 3 andere.
Genau, bei Bob werden sie immer bleiben.
Ja.
Wenn sie verteilt sind und doch sind sie weg, dann sind sie für alle anderen auch wieder weg. Es ist aber so, dass populäre Seiten ganz oft in vielen Crawlern auftreten, sodass es immer eine Erfrischung gibt von diesem Index. Man kann nicht vollständig sein mit so einem kleinen Rechnernetz. Wir haben ja nicht Datacenter mit Millionen von Rechnern und dann keinen Administrator, der da entsprechende Strukturen hat. Bei uns ist es total chaotisch. Ja? Man muss Glück haben, im Index zu sein. Mhm. Oder man kann nachhelfen, indem man selber seine eigenen Webseiten crawlt.
Ich habe jetzt einen... Moment, du hattest noch eine andere Frage? Nein.
Na, die eigene, dass man sein eigenes Filesystem für sich selber...
Ah ja, stimmt, das war cool, ja.
Also, aber nur für sich selber.
Okay, noch eine Frage vom Kameramann Michael. Kann er... Ja. Yassi, habe ich es richtig gesagt?
Yassi
auch benutzen, um einfach seine eigene Festplatte zu crawlen.
Ja, das ist eine Variante von dem Peer-to-Peer-Abschalten, wenn man einen Portalmodus hat, dann ist der automatisch beschränkt aufs Internet. Jetzt kann man den zusätzlich beschränken oder anders beschränken aufs Intranet. Und das sind 3 Use Cases. Und wenn man Yassi startet und geht das erste Mal in die Konfiguration rein, sieht man diese 3 Use Cases. Standardmäßig ist die Peer-to-Peer-Suche und dann kann man umschalten auf Portalsuche oder Intranet-Suche. Und Yassi versteht verschiedene Protokolle, nicht nur HTTP und HTTPS, sondern auch SMB und und FTP und Pfeilpfade. Ja, es cool. gibt Pfeilpfade, die gehen, die fangen an, so wie http://. Das ist Pfeil:// und dann kommt der Pfad im lokalen Dateisystem. Der kann dann in einem Linux-Dateisystem, muss der wieder mit Slash anfangen, also Pfeil:// Rootpfad.
Das heißt, ich kann ganze Festplatten trollen
genau,
lassen.
Man kann auch SMB:// Servername und Pfad. Und genau bei FTP eben auch. Und so kann man eben im Intranet ein Filesystem indexieren. Es gibt auch dazu Varianten des Suchinterfaces. Also ein Suchinterface, das nicht so eine Google-artige Trefferanzeige hat, sondern eine tabellarische für Filesystem-Treffer. Mhm. So dass es eben auch eine angepasste Darstellung
davon. Und macht das mehr Sinn, als die eigenen Linux-Bordmittel jetzt zu verwenden, wie Find oder LS oder so?
Das Find und LS macht ja nicht einen indexierten Zugriff auf die Inhalte.
Sondern der crawlt eigentlich.
Sondern Find und LS macht ja nur ein Matching auf den Dateinamen. Mhm. Jesse geht hin und lädt die Datei und indexiert den
okay.
Volltext davon.
Okay, okay, ich weiß dann auch.
Das ist aber nicht der einzige Grund, warum das besser ist ja. mit Jesse, sondern man hat ja auch einen Server, der dann an anderen Usern zur Verfügung steht. Find und LS, es geht nur auf das lokale Dateisystem, ja, ja. für den User, der gerade dort eingeloggt ist, ein Zugriffsrecht hat. Und mit Jesse kann man für eine Arbeitsgruppe, ein Unternehmen,
also wenn ich eine Festplatte habe voll mit interner Dokumentation oder irgendwelchen Word-Dateien von einer Institution, wird das durchaus ja. Sinn machen, die über Jesse genau. laufen zu lassen.
Also wenn man weiß, der Zugriff auf diese Festplatte ist für alle anderen über ein bestimmtes Protokoll wie SMB, mhm. dann crawlt man das über SMB-Pfade, weil dann können alle anderen im Suchergebnis auch draufklicken und es lesen. Also das geht.
Weil du vorher erzählt hast von diesem Peer-to-Peer-Netzwerk, dass die Suchmaschinen sich sozusagen gegenseitig ihre Ergebnisse austauschen. Was ist, wenn ich jetzt sozusagen einen bösen Konkurrenten habe, die Firma nicht spielend programmieren, ja, und der setzt jetzt einen Jesse auf und behauptet dort, dass alle Links zu mir, also spielenprogrammieren.at, führt in Wirklichkeit nach Dev0 oder auf irgendeine Seite, die keiner... Verstehst du, er tut absichtlich schlechte Suchergebnisse einpflegen in das Netz.
Naja, wenn er Treffer bringt, die auf Dev0 gehen oder irgendwie, dann ist das ja die URL. Dann ist das gar kein Treffer bei dir. Dann ist das einer woanders.
Naja, er gibt die URL ein. Meine?
Ja.
Okay, umgekehrt. Meine URL bleibt immer meine URL. Aber ja. er gibt meine URL ein und indiziert die falsch mit depperten Keywords. Kann das sein?
Ja, aber dann findet man sie mit deinen eigenen Keywords eh nicht. Also man würde falsch mit depperten Keywords den Treffer finden. Ja. Aber es gibt in Jesse für diesen Fall gibt es eine Link-Verifikation.
Okay.
Und zwar, das hat auch damit mit dem Nachladen von Snippets zu tun. Bei einer Trefferanzeige gibt es ja immer so eine Textstelle, wo man drin sieht, wo das Trefferwort drin ist. Mhm. Und diese Trefferanzeige kann man nur haben, wenn man die Webseite geladen hat.
Okay.
Wenn man jetzt im Peer-to-Peer-Netz die Indizes verteilt, dann hätte man diese Snippets nur, wenn man die kompletten Dokumente mitliefert.
Ja.
Und das ist zu viel, das wird nicht getan. Deswegen gibt es keine Snippets im Peer-to-Peer-Netz. Und um die zu erzeugen, tut jeder Peer, Snippet. Wenn er die Ergebnisse anzeigen möchte, jedes Dokument nochmal nachladen. Das geht in Realzeit, das geht sehr schnell, weil da sind keine Grafiken dabei.
Ja, ja. Und, damit er wieder das Snippet hat und den Kontext.
Genau. Und wenn er dann das Snippet nicht findet, ja. zeigt das nicht an.
Okay, das also heißt, es gibt eine gewisse Prüfung, ob das überhaupt Sinn macht.
Also es ist nicht wirklich so eine Art Fraud-Detection, also eine Betrugsüberprüfung, weil es geht im Prinzip nur darum, die Snippets anzuzeigen und wenn es nicht geht, dann muss es nicht unbedingt Betrug sein, sondern es kann sein, dass die
Vielleicht
Webseite
hat die Seite
sich
geändert
hat.
Oder gehört nicht mehr mir oder
dann
so.
Dann ist es kein richtiger Treffer mehr und dann wird er nicht angezeigt.
Okay, okay.
Das heißt, der Betrug funktioniert sowieso nicht. Mhm. Aber kann man machen, führt aber bei niemandem zu einer Anzeige dieses Treffers.
Ich bin jetzt nicht kreativ genug, aber ist nicht theoretisch möglich, dass jemand, sagen wir mal, ein böser Suchmaschinenhersteller, der da keine unerwünschte Konkurrenz mag, absichtlich tausende Jesse-Server aufsetzt, die einfach Unsinn machen, die sozusagen die Qualität der Suchmaschinennetzes insgesamt mindern.
Naja, es geht ja nicht, weil man kann ja dadurch, dass man diese falschen Treffer nicht anzeigt, kann man nicht die Qualität dahingehend verschlechtern. Und man kann natürlich jetzt, ein böser Mitstreiter kann natürlich echte Inhalte, die aber eine schlechte Qualität haben. Sagen wir mal, was ist eine schlechte Qualität? Für manche Jesse-Benutzer ist eine schlechte Qualität Treffer von Shopping-Seiten.
Okay, ja? Also der tut da voll Shopping-Seiten pushen.
Für manche sind es Porn-Seiten.
Ja.
Manche tun Porn-Seiten rein. Es gibt sehr viele verschiedene Leute, die da alles Mögliche reintun. Manche machen technische Dokumentation rein.
Okay, aber eigentlich macht er dadurch ja das YASI-Netzwerk insgesamt besser, weil es alles liefert, was ja, es gibt.
Es fügt wieder ein weiteres Stück der Vielfalt hinzu.
Ja.
Man kann natürlich selber auch erstmal Webseiten aufsetzen, auf denen Mist drauf ist, um dann den Mist irgendwie wiederum als Index hineinzubringen.
Okay, also wenn ich jetzt aber wirklich YASI schlecht machen will, müsste ich Webseiten aufmachen, die wirklich keiner lesen will, die mit YASI indexieren und mit meiner proprietären Suchmaschine die aber rausfiltern. Wäre das eine Möglichkeit, sozusagen YASI zu schaden?
Aber wenn man extra schlechte Inhalte erzeugt, dann hat man dann auch meistens nicht die Herrschaft über hunderte von Domänen. YASI versucht beim Ranking, beim Anzeigen der Suchergebnisse möglichst viele verschiedene Domänen anzuzeigen. Also schon die besten von diesen zu nehmen, sodass wenn einer mal dabei ist, der irgendwie schlecht ist, dann ist es nur einer von den ersten 10 Treffern. Also es ist nicht so einfach, da wirklich so viel kaputt zu machen. Also die Frage und die Meinung, was überhaupt ein schlechter Treffer ist.
Das ändert sich ja von Kulturkreis zu Kulturkreis.
Das ist der Unterschied zwischen Ranking und Relevanz.
Ja.
Relevanz ist was Persönliches, Ranking ist was Technisches. Mhm. Ranking bildet quasi die Meinung der Menschen ab, was gut ist. Und Google macht es halt so, dass es sagt, das beste Ranking ist das, die Art zu sortieren, wie die meisten Menschen glauben, dass es gut ist.
Oder die halt derzeit beliebte.
Das ist ein populistischer Gedanke dabei, was ja durch PageRank irgendwie dann technisch ausgerückt wird.
Ja, ja.
Wir haben Termfrequenz mit Boosts auf bestimmten Feldern und eben dieses Alternieren über verschiedene Domänen und andere Regeln, die auch experimentell sind und auch oft nicht gut. Und deswegen ist immer noch, bin ich der Meinung, dass es immer noch ein Labor ist. Wir können da von der Qualität nicht mitspielen mit Google.
Mhm.
Ja, wir können aber mit der Individualität der Menschen mitspielen. Jeder kann sagen, das ist mir wichtig, ich verändere das Ranking. Jeder kann das Ranking verändern. Ja, also ich hatte...
Ja, die Suchmaschine für Individualisten.
Ja, ein kleines Beispiel. Es gibt eine Universität es gibt mehrere Universitäten in Deutschland, die YASI einsetzen, aber diese eine hatte an mich den Wunsch herangetreten, sind herangetreten und haben gesagt, unsere Professoren sagen, wenn nach unserem Fachbereich gesucht wird, dann soll immer die Sekretariatsseite angezeigt werden.
Okay.
Ja? Also ist das so ein persönlicher Wunsch, wie Ranking besser werden soll. Das ist ein ganz spezieller persönlicher Wunsch.
Und das kann man aber machen.
Genau, und dann macht man das kann man konfigurieren, dass man sagt, es gibt für jede Suchanfrage eine zusätzliche Boost-Query, so nennt man das. Und in der Boost-Query steht dann ein Schlüsselwort drin, von dem wir wissen, dass das auf den gewünschten Webseiten drauf ist. Das haben wir gefunden. Und dieses Schlüsselwort war Sprechzeiten. Also an dieser Uni werden die Seiten, auf den Sinn Sprechzeiten jetzt steht, geboostet, damit diese Sekretariatsseiten zu sehen sind.
Mhm.
Also so individuell kann Relevanz sein.
Okay, ja. Ja, super, gutes Beispiel. Ja. Und warum arbeitest du persönlich bei YASI mit? Ich nehme an, das ist nicht deine Firma, oder also du verdienst nicht direkt damit Geld.
Ich habe das Projekt mal gestartet.
Ja.
Es sind aber über 30 Leute, die mitgemacht haben. Das ist jetzt schon über 10 Jahre, was wir da.
Also du bist der Gründer von YASI.
Ja. Und inzwischen verdiene ich damit Geld als Berater. Ja, das ist
cool.
Ja, freie Software, man kann es nicht verkaufen.
Aber du hast nämlich die meiste Expertise, weil das dein Projekt ist.
Es gibt inzwischen so viele Anwender im professionellen Umfeld, auch im öffentlichen Umfeld, die sagen, wir setzen das im Internet ein, das sind genau diese Fragen. Und da mache ich halt einfach Support und Spezialentwicklung. Und daran wächst momentan auch YASI sehr stark, immer an diesen Spezialaufträgen und irgendeine neue Funktion reinzutun.
Kannst du sagen, wie lange hat das gedauert von der Projektgründung, bis du wirklich schon so viele Anfragen gehabt hast, dass du gesagt hast, okay, ich lebe davon jetzt?
Ja, das mache ich. Also ich als Berater lebe ich schon seit 15 Jahren, aber von YASI alleine und das nicht so gut wie vorher.
Ja.
Seit ungefähr 4. Das heißt, es waren 6 Jahre. Aber das war nie der.
Das war nie der Grund, warum du es gemacht hast. Ja, hat sich ergeben.
Das war erst ein Lernprojekt. Ich wollte ein HTTP-Proxy schreiben und wissen, wie das HTTP-Protokoll funktioniert. Ja, so kann sich sowas entwickeln.
Cool. Ja, finde ich voll cool, dass du praktisch von deinem eigenen Open-Source-Projekt leben kannst, aber das trotzdem frei bleibt.
Ja, es geht.
Okay. Eine ganz persönliche Bitte. Kannst du irgendwie in die Kamera winken und sagen, Klaus, versuch's nochmal? Das ist der aufgegeben hat mit YASI.
Klaus, versuch's nochmal.
Okay, danke, voll super.
Ja, vielen Dank auch für das Interview.
Gerne.